NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Theresa May steckt in der Klemme. In London kann sie den Brexit-Vertrag nicht durchboxen und die EU will ihn nicht ändern. Daran ändert auch Mays heutige Werbetour nichts. Bei der UN-Klimakonferenz hat Deutschland wenig zu bieten außer Geld. Dazu auch unser Kommentar. Emmanuel Macron hat den Gelbwesten große Zugeständnisse gemacht, aber zufrieden sind sie deswegen noch lange nicht. Und die Friedensverhandlungen für den Jemen haben geringe Erfolgsaussichten. Derweil lässt der Krieg immer mehr Menschen verhungern. Eigentlich hätte das britische Unterhaus heute Abend über das Brexit-Abkommen abstimmen sollen, wenn nicht Premierministerin Theresa May gestern die Reißleine gezogen und die Abstimmung verschoben hätte. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach hätten die Abgeordneten das Abkommen abgelehnt. Heute nun ist May unterwegs in Europa und wirbt verzweifelt für Änderungen an dem Vertragswerk. Erst in Den Haag, dann in Berlin, dann in Brüssel. Karin Bensch berichtet.
Ihre Werbetour startete May heute Morgen in den Niederlanden. Sie traf den niederländischen Premierminister Mark Rutte in Den Haag zum Frühstück, berichteten niederländische Medien.
De Britse Premier May is bezig met een rondgang langs Europese steden om extra toezeggingen te krijgen over de Brexit-deal.
Händeschüttelnd und lächelnd standen Rutte und May vor den Kameras. Nach dem Gespräch gaben sich beide Politiker wortkarg. Rutte twitterte lediglich, es war ein nützliches Gespräch, bei dem wir über die neuesten Entwicklungen in Sachen Brexit gesprochen haben. Nach dem Blitzbesuch in Den Haag reiste May dann weiter ins regengraue Berlin. Am Mittag traf sie Bundeskanzlerin Merkel zum Gespräch. Merkel kam May auf dem roten Teppich vor dem Kanzleramt entgegen und reichte ihr die Hand. Freundliches Kameraposieren inklusive. Die beiden Politikerinnen sprachen gut eine Stunde miteinander über den Stand der komplizierten Brexit-Debatte in Großbritannien. Nach dem Treffen mit May bekräftigte Merkel in der Unionsfraktionssitzung in Berlin, dass sie gegen Nachverhandlungen sei. Bereits im Vorfeld hatte der deutsche Staatsminister des Außenamts, Michael Roth, geringe Erwartungen an das Treffen zwischen May und Merkel geäußert.
Es ist ja immer gut, wenn man miteinander spricht, aber es wird sicherlich keine Zusagen geben, dass man jetzt das Fass nochmal aufmacht und nochmal neu verhandelt.
Nach ihrem Kurzbesuch in Berlin ist May in Brüssel angekommen. Dort trifft sie Ratspräsident Donald Tusk, den Gastgeber des anstehenden EU-Gipfels, und anschließend Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Beide haben sich bereits klar dagegen ausgesprochen, dass der knapp 600 Seiten starke Brexit-Vertrag, an dem rund 2 Jahre gearbeitet wurde, noch einmal geöffnet wird. Das Abkommen, das wir erreicht haben, ist das bestmögliche Abkommen. Es ist das einzig mögliche Abkommen, hatte Juncker noch am Morgen vor den Abgeordneten des Europaparlaments in Straßburg gesagt.
The deal we have achieved is the best deal possible. It's the only deal possible. No room whatsoever for renegotiation.
Es gebe keinerlei Raum für Nachverhandlungen, machte Juncker deutlich. Ob Brüssel, Berlin oder Den Haag, es sieht nicht so aus, als würde irgendjemand in Europa Mays Wunsch nach Nachverhandlungen erfüllen wollen. Was die Europäische Union anbieten könnte, ist eine politische Erklärung, in der die 27 EU-Staaten versichern, dass sie so schnell wie möglich ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien zustande bringen wollen. Denn ein solches Handelsabkommen würde den Backstop überflüssig machen. Im britischen Unterhaus gibt es die Sorge, dass man ewig auf dieser Zollunion sitzen bleibt, sagte der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok. Er hat sich dafür ausgesprochen, Theresa May eine Hand zu reichen.
Vielleicht kann man ihr helfen, dass wir auch ein existenzielles Interesse daran haben, dass es einen anständigen Handelsvertrag mit Großbritannien gibt, dass wir dies noch glaubwürdiger rüberbringen.
May will dem britischen Parlament bis zum 21. Januar nächsten Jahres das Brexit-Abkommen zur Abstimmung vorlegen. Langsam wird es knapp, aber immerhin, ein wenig Zeit bleibt noch.
Deutschland ist in Sachen Klimaschutz gerade ein gutes Stück zurückgefallen. Der internationale Klimaschutzindex von Germanwatch attestiert uns nur noch Platz 27 statt zuvor Platz 22. Und das in der entscheidenden Woche der UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice. Umweltministerin Svenja Schulze betont trotzdem, Deutschland genieße besonderes Vertrauen und könne als Vermittler zum Erfolg der Konferenz beitragen. Aus Katowice, Werner Eckert.
Wir wissen, dass wir unter Beobachtung stehen, sagt Umweltministerin Svenja Schulze. Beim Klimaschutz und schon gar bei der internationalen Klimaschutzkonferenz wollen die anderen wissen, ob die Energiewende denn nun gelingt oder nicht. Schwierig, räumt Svenja Schulze ein. Deutschland erreicht sein Klimaschutzziel für 2020 nicht und der Ausstoß an Treibhausgasen ist seit fast 10 Jahren nicht mehr nennenswert gesunken. Da soll der Kohleausstieg jetzt Abhilfe schaffen, aber nicht überstürzt. Svenja Schulze.
Ich bin dafür, das zu tun, Aber ich bin dafür, es so zu tun, dass es auch sozial gerecht ist.
Nächstes Jahr werde das alles beschlossen. Auch vom Klimaschutzgesetz erzählt sie, das ebenfalls nächstes Jahr dann kommen soll. Und dann kündigt sie diesmal weitere finanzielle Hilfen an. 70 Millionen Euro für die Anpassung der ärmeren Staaten an die Folgen des Klimawandels. Schon zu Beginn der Konferenz waren ja die deutschen Zuschüsse zum grünen Klimafonds um 750 Millionen über mehrere Jahre aufgestockt worden. Der Tag in Katowice war geprägt von den Gesprächen der Minister im sogenannten Talanoa-Dialog. In kleinen Runden haben sie ihre politischen Maßnahmen in Sachen Klimaschutz ausgetauscht. Für Svenja Schulze eine besondere Erfahrung.
Es ist was anderes, wenn einem der Vertreter eines kleinen Inselstaates unmittelbar beschreibt, wie der letzte Hurrikan gewirkt hat, welche Katastrophen sie heute schon haben, wie viel ihrer Gemeindeteile schon weg sind. Das ist was anderes, wenn man es so nah hat, als wenn man es nur abstrakt irgendwo liest oder in so einer großen Konferenz hört.
Die offene Frage nach diesen Gesprächen, was folgt nun daraus? Bislang ist das unklar. Alles, was an nationalen Zusagen auf dem Tisch liegt, reicht nämlich nach allgemeinem Verständnis nicht aus, um das gemeinsam vereinbarte Ziel zu erreichen, nämlich den Klimawandel auf unter 2, möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. Christoph Balz von der Denkfabrik German Watch fordert:
Wir müssen jetzt nach dem Gespräch vom Talanoa-Dialog zum Handeln übergehen. Und wir brauchen deswegen am Schluss eine Entscheidung, die zu diesem Handeln einen Aktionsplan vorlegt, der sich auf den Weltklimabericht stützt und zeigt, wie dringlich dieses Handeln ist.
Diesen Bericht hat der Chef des Weltklimarates IPCC, Hu-Sung Lee, der Konferenz noch einmal eindringlich vorgestellt. Schon eine Klimaerwärmung von nur 1,5 Grad habe schwerwiegende Folgen, sagt er. Und dass es Zeit sei. Unmöglich sei das nicht, dieses Ziel zu erreichen, aber es erfordere unerhörte Anstrengungen in allen Bereichen, sagte Lee. Aber auch wenn das nicht auf den Punkt gelingen sollte, lohne sich jede Anstrengung.
Every bit of warming matters.
Jedes Zehntel Grad spielt eine Rolle, jedes gewonnene Jahr und jede einzelne Entscheidung. Die Botschaft der Wissenschaft ist in diesem Bericht klar: Es liegt an Ihnen, den Regierungen, zu handeln. Die Klimakonferenz in Katowice soll offiziell am Freitag enden und ein Regelwerk beschließen, mit dem das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 auch praktisch umgesetzt werden kann.
Aus Katowice war das Werner Eckert. Deutschland hat den Ausstieg aus der Kohle noch nicht geschafft und es verfehlt auch seine selbst gesteckten Klimaschutzziele, die eigentlich bis 2020 erreicht sein sollten. Was tun? Lorenz Beckert kommentiert.
Es tut mir leid, aber Sie haben es so gewollt. Ich muss Ihnen Gewalt androhen. Genauer gesagt muss ich uns Gewalt androhen, denn ich kann mich hier nicht ausnehmen. Ich drohe uns allen Naturgewalt an. Warum? Weil wir es scheinbar anders nicht begreifen, weil es womöglich unsere letzte Chance ist, weil sich sonst einfach nichts ändert. Es geht, Sie ahnen es, um den Klimawandel. Ja, da ist diese Konferenz in Katowice, bei der wieder alles viel zu langsam geht, aber das soll hier jetzt nicht Thema sein. Oder doch, fragen wir uns mal, warum sich diese Klimagipfel immer so zäh anfühlen. Ich sage es Ihnen, denn ich war schon oft bei diesen Konferenzen. Die Verhandlungen laufen so zäh, weil keiner mit leuchtendem Beispiel vorangeht. Und das hat mit uns zu tun. Denn früher, also bis zum Pariser Klimaabkommen vor 3 Jahren, lief Deutschland voran. Ja, wirklich, unsere Regierung machte eine international vorbildliche Klimapolitik. Riesenfortschritte beim Aufbau erneuerbarer Energie, mutige Klimaziele für 2020 und 2030 und danach. Und heute? Die Umweltministerin fuhr mit leeren Händen nach Polen. Statt deutschem Klimaschutz brachte sie Geld mit. Ein klimapolitischer Ablasshandel. Unsere Treibhausgasemissionen steigen längst wieder. Der Verkehr und die Industrie verbrauchen immer mehr Kohle, Öl und Gas. Unsere Häuser verlieren zu viel Wärme und, pardon, wir fressen zu viel billiges Fleisch. Ich übrigens auch. Okay, ich weiß, ein paar von uns fliegen nicht mehr, fahren Bahn und essen vegetarisch. Aber das allein wird unsere Autokanzlerin nicht wieder zur Klimakanzlerin machen. Deshalb hilft nur noch Naturgewalt. Am besten jedes Jahr. Am besten jedes Jahr härter. Ein Hitzesommer mit Milliardenschäden in der Landwirtschaft reicht nicht. Seien wir ehrlich, den letzten haben wir doch schon vergessen. Nein, wir brauchen gleich nächstes Jahr eine neue Hitzewelle. Dieses Mal aber mit 3 Monaten bei 40 Grad. Zwischendurch Orkane und Starkregen bis ganze Städte absaufen. Und ja, ich sage es mit einem Kloß im Hals, aber ich fürchte, es werden noch viele Menschen durch extremes Wetter sterben müssen, bis wir begreifen, dass wir unsere Regierung nie wieder mit leeren Händen auf einen Klimagipfel schicken dürfen. Nochmal darf uns das nicht passieren.
Deutschland, seine Klimaschutzziele und wir. Lorenz Beckert kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gestern Abend eine massive Kehrtwende hingelegt in seiner Fernsehansprache an die Nation. Er will den Mindestlohn erhöhen, von Überstundenverdiensten will er keine Steuern und Abgaben mehr abziehen lassen und eine Steuererhöhung für Rentner nimmt er zurück. Das alles ist seine Reaktion auf die massiven Proteste der Gelbwestenbewegung. In Brüssel bei der EU kommt es nicht gut an, denn das alles kostet Geld und Frankreich könnte damit erneut ein Defizit einfahren, das gegen die Maastricht-Kriterien der EU verstößt. Was aber halten die Franzosen von Macrons Versprechen? Aus Paris, Barbara Kostolnik.
Das reicht nicht. So wie Mohammed, der mit seinen Mitstreitern seit Wochen am Kreisverkehr im Nordosten Frankreichs steht, äußern sich viele gelbe Westen. Die Vorschläge des Präsidenten, sie reichen nicht aus. Weil die Leute mit den niedrigen Renten oder den niedrigen Löhnen alle am gleichen Punkt angekommen sind. Sie haben kein Geld übrig am Ende des Monats. Und wer nur auf die schaut, die ganz unten sind, vergisst die Mittelklasse. Die Forderungen der radikalen gelben Westen werden nicht weniger. Sie sind und bleiben so unterschiedlich wie die Bewegung selbst. Aber Emmanuel Macron hatte seine Rede auch nicht als Rede an die gelben Westen, sondern als Rede an die Nation konzipiert. Er will eine Trendwende in der öffentlichen Meinung erzeugen, die lange Zeit die gelben Westen unterstützt hat. Ist ihm das gelungen?
Ce que j'entends aussi, c'est que près de la moitié d'entre eux l'ont trouvé convaincant.
Die Hälfte der Leute hatte überzeugt, erklärt der Regierungssprecher Benjamin Griveaux. In einer Blitzumfrage direkt nach der Rede sprachen sich 54% der Beteiligten für ein Ende der Proteste aus. Diese Hälfte ist tatsächlich ein erster Erfolg für den Präsidenten. Vor der Ansprache lagen die Zustimmungswerte für die gelben Westen stabil bei über 70%. Aus den politischen Lagern kamen unterschiedliche Signale. Während die konservativen Republikaner weitgehend positiv reagierten, reichen die Macronschen Maßnahmen den Sozialisten nicht aus.
Toute cette mise en scène d'hier soir est un peu, comme dirait le président de la République, de la poudre de perlimpinpin.
Diese ganze Inszenierung gestern Abend, resümierte Fraktionschef Olivier Faure, ist Scharlatanerie. Letzten Endes würden die Franzosen die Maßnahmen wie steuerbefreite Überstunden, höhere Mindestlöhne oder weniger Abgaben auf Renten, Maßnahmen, die zwischen 10 und 14 Milliarden Euro kosten, teuer bezahlen. Die radikale Linke von Jean-Luc Mélenchon stieß ins gleiche Horn.
Toutes les mesures qu'il a annoncées.
Alles, was er angekündigt hat, müssen die Steuerzahler schultern. Die Reichsten und die Profiteure der Republik hat er ausgespart.
Aucune par les grandes fortunes ni les profits.
Mélenchon hat, wie auch das rechtsextreme Rassemblement National, keinerlei Interesse daran, dass die Proteste der Straße schnell enden, dass die Bewegung in sich zusammenfällt. Im Gegenteil, Mélenchon und Le Pen spekulieren auf Neuwahlen, die sie an die Macht bringen.
Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi je crois?
Ich glaube, dass der 5. Akt, der sich nächsten Samstag abspielen wird, der Beginn einer bürgerlichen Revolution in unserem Land, ein Moment der Bewegung der Massen sein wird. Aber natürlich wird das von denen entschieden, die protestieren.
Je m'en remets à la décision qui sera prise par ceux qui sont dans l'action.
Stellt sich die Frage, ob Mélenchons 5. Akt der letzte sein wird in diesem Drama, das Frankreich seit Wochen umtreibt. Oder ob es gar nicht dazu kommt, es der Präsident also geschafft hat, den Franzosen glaubhaft zu vermitteln, dass er ihre Interessen vertritt und nicht die gelben Westen.
Die Vereinten Nationen schlagen Alarm und wahrhaftig nicht zum ersten Mal. Im Jemen haben 2/3 der Bevölkerung nicht genug zu essen. Das sind rund 20 Millionen Menschen. Alle 10 Minuten stirbt ein Kind an Infektionen und Mangelernährung. Millionen Männer, Frauen und Kinder sind auf der Flucht. Das alles sind Folgen des nun seit 4 Jahren dauernden Krieges. Seit Anfang Dezember verhandeln die Kontrahenten in Schweden. Zu ihren Chancen, Martin Durm.
Seit 6 Tagen verhandeln die jemenitischen Konfliktparteien in Schweden. Nun wollen sie zumindest Listen mit den Namen von Kriegsgefangenen austauschen. Es gehe um 15.000 Kämpfer, auf der einen Seite aufständische Houthi-Rebellen, auf der anderen Mitglieder der Regierungstruppen. Sollte es zu dem Gefangenenaustausch tatsächlich kommen, wäre das noch lange kein Durchbruch, aber immerhin ein erstes greifbares Zeichen dafür, dass diese Friedensgespräche unter Vermittlung der Vereinten Nationen ernsthaft geführt werden. Vertrauensbildende Maßnahmen nennen das Diplomaten. Das scheint diesmal eine zentrale Rolle zu spielen. Schließlich hatten die Saudis auch vor Beginn der Gespräche in Schweden erlaubt, dass 50 verletzte Houthi-Rebellen aus der jemenitischen Hauptstadt Sanaa per Flugzeug evakuiert werden können. Es gibt also zwei vertrauensbildende Maßnahmen. Aber was ist das schon angesichts seines vierjährigen Krieges? Vielleicht eine vage Hoffnung. Wir haben dieses Mal den Eindruck, dass sie es mit den Verhandlungen wirklich ernst meinen, sagt ein Jemenite in Sanaa. Vielleicht haben jetzt wirklich beide Seiten ein Interesse daran, das Land aus der Krise zu führen. Die Straßen der jemenitischen Hauptstadt werden von Houthi-Milizionären beherrscht. Häfen und Flughäfen sind wegen der saudischen Blockade geschlossen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate verhindern als Führungsmächte der Militärallianz jede unabhängige Berichterstattung aus dem von Krieg, Hunger und Seuchen gepeinigten Land. Ausländischen Journalisten wird systematisch die Einreise verwehrt. Die ARD und andere Rundfunkanstalten sind darauf angewiesen, dass jemenitische Mitarbeiter in Sanaa Töne und Bilder zusammentragen und übermitteln. Das hier ist die Mutter eines vier Monate alten Mädchens, es heißt Malaka. Es leidet seit Tagen an Durchfall und Erbrechen, sagt die Mutter. Das Kind sei unterernährt und extrem geschwächt, meinen die Ärzte. Diagnose Cholera. Es gibt keine verlässliche Statistik darüber, wie viele Kinder im Jemen schon verhungert, wie viele an Seuchen gestorben sind. Etwa 85.000, erklärt die Hilfsorganisation Save the Children und fügt hinzu, diese Schätzung sei eher konservativ. Und während die Kriegsparteien im fernen Schweden über einen Gefangenenaustausch verhandeln, gibt es eine neue Zahl von den Vereinten Nationen. 20 Millionen Menschen seien jetzt von Hunger bedroht. Die Lage habe sich weiter verschlimmert. So wie es aussieht, werden vertrauensbildende Maßnahmen nicht ausreichen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Der Paragraph 219a Strafgesetzbuch verbietet Werbung für Schwangerschaftsabbrüche und er meint damit bereits, wenn Ärztinnen oder Ärzte darüber informieren, dass sie Abtreibungen vornehmen. Deswegen gibt es schon länger Streit in der Koalition. Die SPD möchte den Paragraphen komplett streichen. Die CDU will ihn prinzipiell erhalten. Die Fronten waren lange verhärtet, aber jetzt scheint Bewegung hineinzukommen. Aus Berlin, Jörg Seiselberg.
Nach monatelangem Streit scheint eine Lösung greifbar im Streit um eine Reform des Werbeverbots für Abtreibungen. Aus SPD-Kreisen heißt es, unter Federführung von Justizministerin Barley werden die zuständigen Minister morgen einen Kompromiss präsentieren. Er soll sicherstellen, dass Frauen in Notsituationen schnell an Informationen kommen und Ärztinnen und Ärzte, die über Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch informieren, nicht kriminalisiert werden. Die Union hatte sich am Nachmittag noch zugeknöpft gegeben. Fraktionschef Ralf Brinkhaus verwies auf die laufenden Verhandlungen in der Bundesregierung.
Der Ball liegt da jetzt bei den zuständigen Ministern. Die müssen dann entsprechend vorlegen und dann werden wir das als Fraktion bewerten.
SPD-Partei und Fraktionschefin Andrea Nahles gab sich da schon optimistischer, ließ bereits vor der Fraktionssitzung durchblicken. Sie setzte darauf, dass in der Ministerrunde morgen ein abschließender Kompromissvorschlag zusammengebunden wird.
Wir werden uns dann angucken, wie sieht dieser Kompromissvorschlag aus, dann bewerten, dann entscheiden und insoweit ist das auf einem guten Weg.
Für Andrea Nahles ein Thema, bei dem sie auch persönlich unter Druck steht. Sie hatte ihrer Partei versprochen, dass bis Herbst der Streit mit der Union um das Werbeverbot für Abtreibungen abgeräumt wird. Dass nun die Entscheidung des Parlaments über die Reform ins nächste Jahr rutscht, ist aus der Sicht von Nahles kein Problem.
Gut, den Herbst haben wir jetzt ein bisschen überstrapaziert, aber bis zum 21. Dezember kalendarisch ist noch Herbst. Aber hätte man vielleicht auch ein paar Wochen früher schon schaffen können. Das will ich jetzt gar nicht diskutieren. Es kommt diese Woche. Und dann werden wir selbstverständlich in der Fraktion das beraten. Das machen wir dann in dem Moment, wo der Gesetzestext der Fraktion im Januar zugeleitet wird.
Für die SPD ist wichtig, dass in dem Kompromissvorschlag zwei Leitplanken enthalten sind. Ärztinnen und Ärzte, die über Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch informieren, sollen künftig straffrei bleiben und Frauen sich besser informieren können. Für die CDU hat die neue Parteichefin persönlich die Linie vorgegeben. Annegret Kramp-Karrenbauer will am Paragraphen 219a festhalten.
Das Werbeverbot soll und darf nicht abgeschafft werden.
Mit der sich jetzt offensichtlich abzeichnenden Lösung würde der Paragraph 219a, wie von Kramp-Karrenbauer gewünscht, bleiben. Aber, wie von der SPD gefordert, in wichtigen Teilen korrigiert. Für die Union hatte sich unter anderem Fraktionsvize Gröhe für eine Kompromisslinie stark gemacht. Er könne sich vorstellen, sagte der ehemalige Gesundheitsminister, dass künftig im Internet Listen verfügbar sind von Praxen und Kliniken, in denen Abtreibungen vorgenommen werden können.
Aus Berlin war das Jörg Seiselberg. Die Online-Bestellung von Medikamenten ist für Patienten oft preiswerter und einfacher als der Gang ins Geschäft. Den Apotheken aber ist das ein Dorn im Auge. Sie fürchten um ihre Umsätze und argumentieren mit der persönlichen Beratung, die sie leisten. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD vereinbart, zumindest den Versandhandel mit rezeptpflichtigen Mitteln zu verbieten. Davon will Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt aber nichts mehr wissen. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
Aus einem Verbot des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, wie es die Große Koalition geplant hatte, scheint nicht zu werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte auf der Mitgliederversammlung der Apothekerverbände.
Es ist weiterhin so, dass nach unserer Einschätzung im Bundesministerium für Gesundheit europarechtlich, aber auch politisch es unwägbar ist, ob und wie ein Versandhandelsverbot für rezeptpflichtige Arzneimittel tatsächlich auch um- und durchgesetzt werden kann.
Unwägbar will man keine langen Gerichtsprozesse riskieren. Denn der EuGH hatte vor 2 Jahren entschieden, dass ausländische Versandapotheken bei der Preisbindung gegenüber lokalen Apotheken nicht benachteiligt werden dürfen. Jetzt schlägt Spahn vor, die Boni für Versandapotheken auf maximal 2,50 Euro pro Packung zu beschränken. Damit könnten Versandhändler wie Doc Morris keine unbegrenzten Boni mehr geben. Wahrscheinlich wären Rabatte aber noch möglich. Außerdem will Spahn den Marktanteil der Online-Apotheken begrenzen.
Da Versandhandel die Ausnahme und nicht die Regel sein soll, können wir uns gut vorstellen, kann ich mir gut vorstellen, dass es auch eine Maximalhöhe von Marktanteil gibt, von 5% beispielsweise.
Für lokale Apotheken, gerade in kleineren Orten, ist der zunehmende Onlinehandel mit Medikamenten eine Katastrophe. Sie können weder mit den Preisen noch mit dem Service der Onlinehändler mithalten. Spahn will sie deshalb auch noch anders stärken.
Ein wichtiger Bestandteil, für den ich seit vielen Jahren ja auch werbe auf Apothekertagen, wäre es, zusätzliche Dienstleistungen der Apotheker zu definieren, etwa bei der Arzneimitteltherapiesicherheit, bei Präventionsangeboten in Apotheken und diese auch zu honorieren mit einem Volumen, das aus meiner Sicht 240 Millionen Euro auch ausmachen kann, das dann gefüllt werden muss mit den konkreten Dienstleistungen in Verhandlungen zwischen Apothekern und Krankenkassen.
240 Millionen Euro, das wäre eine Verdopplung der Zuschläge. Schließlich hätten die Apotheker lange studiert, ihr Wissen müsse abgerufen und auch vergütet werden, sagte Spahn. Auch den Notdienst der Apotheken will er besser honorieren. Durch elektronische Rezepte und Botendienste könnten die Apotheken vor Ort auch wieder attraktiver werden. Die Apotheker selbst reagierten erst einmal zurückhaltend auf Spahns Pläne. Friedemann Schmidt, Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.
Auch wir stehen jetzt vor einer internen Diskussion über die Geeignetheit dieser Maßnahmen. Das Diskussionsbild heute war offen. Das war ja auch die erste Gelegenheit, in dieser konkreten Ausführung uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, tatsächlich zu einer konstruktiven Lösung zu kommen. Aber auch wir brauchen dazu jetzt die Zeit.
Die Koalitionsfraktionen hat der Gesundheitsminister informiert. Er hofft, dass im Januar entschieden werden kann, wie es weitergeht.
Kaufen gegen die Euro-Krise. Das war das Rezept der Europäischen Zentralbank EZB, als sie im März 2015 begann, Wertpapiere der Mitgliedstaaten zu kaufen, um so die Wirtschaft und die Inflation anzukurbeln. Ein ziemlich dickes Kaufprogramm war das. Rund 2 Billionen Euro hat die EZB sich das bisher kosten lassen. Aber das Ganze ist auch umstritten, denn, so fragen die Kritiker, finanziert die EZB damit etwa Staatshaushalte? Darüber musste der Europäische Gerichtshof in Luxemburg heute entscheiden. Gigi Deppe kennt das Ergebnis.
Alles in Ordnung, ihr dürft so weitermachen. Die obersten Richter der EU geben der Europäischen Zentralbank ihren Segen. Die EZB durfte mit über 2 Billionen Euro in den letzten 3 Jahren Staatsanleihen aufkaufen. Dieses Anleihekaufprogramm, beschlossen im März 2015, gefällt einigen in Deutschland gar nicht. Mehrere Beschwerdeführer, unter anderem der CSU-Politiker Peter Gauweiler und eine Gruppe um Bernd Lucke, dem früheren Bundessprecher der AfD, sie haben sich alle an das Bundesverfassungsgericht gewandt und klagen, hier gehe die EZB zu weit. Denn faktisch würden Staaten bezuschusst. Zwar gebe die Europäische Zentralbank den einzelnen Mitgliedsländern nicht direkt Geld, sondern kaufe deren Papiere auf dem allgemeinen Markt, aber der Aufkauf von Staatsanleihen würde in einer Art und Weise angekündigt, dass die Staaten sich darauf ausruhen könnten. Das Kaufprogramm halte Problemstaaten davon ab, ihre eigenen Finanzen zu sanieren. Das sei aber nicht das Konzept der EU. Daran dürfe Deutschland nicht mitwirken. Die deutschen Verfassungsrichter fanden die Argumentation nicht direkt abwegig und reichten die Fragen weiter an den EuGH. Aber die Richter in Luxemburg sehen keine Probleme. Die EZB mache nur das, was sie nach den europäischen Verträgen tun darf. Sie ist für die Stabilität des Euro zuständig und muss dafür sorgen, dass es nicht zu einer Deflation kommt. Mit dem Mammutkaufprogramm sollte Geld in den Markt gepumpt werden, damit sich die Inflationsrate wieder auf knapp 2% einpendelt. Diese Einschätzung der europäischen Zentralbanker, so die EU-Richter, die sei in Ordnung. Kein offensichtlicher Beurteilungsfehler. Natürlich habe das mittelbar Auswirkungen auf die Wirtschaft. Auch wenn die EZB keine Wirtschaftspolitik machen dürfe, eigentlich Sache der gewählten Regierungen, Auswirkungen auf die Wirtschaft ließen sich nicht vermeiden, wenn die EZB ihre Arbeit machen soll. Außerdem seien einige Sicherungen eingebaut. Kein Staat könne sich auf diesem Programm ausruhen. Nun geht die Sache zurück nach Karlsruhe. Die Verfassungsrichter müssen noch prüfen, ob das Grundgesetz der Bundesbank erlaubt, bei solchen Aufkaufprogrammen mitzumachen. Immerhin ist jetzt geklärt, dass sich die EZB nach europäischem Recht korrekt verhält. Die Verfassungsrichter hatten schon einmal Luxemburg eine Frage zur EZB vorgelegt. Und wieder hören sie, das, was die EZB macht, sei grundsätzlich in Ordnung. Gut möglich, dass sie das schon so erwartet haben. Immerhin haben sie erreicht, dass das oberste EU-Gericht das Handeln der EZB mal genauer unter die Lupe genommen hat. Und das hat auch möglicherweise einen pädagogischen Effekt. Wenn die EuGH-Richter bestimmte Sicherungen loben, wird den Bankern bei der EZB sicher klar, auch bei anderen Programmen in der Zukunft müssen sie auf Sicherungen achten.
Gut 4 Jahre ist es her, dass ein Video auftauchte und für einen Aufschrei sorgte. Es zeigte Wachleute und Betreuer in einer Unterkunft im nordrhein-westfälischen Burbach und diese Menschen misshandelten Flüchtlinge. Und das war offenbar kein Einzelfall. Die Staatsanwaltschaft prangert ein ganzes System verbrecherischer Willkür an. Heute hat das Landgericht Siegen die ersten Urteile in dem Fall gesprochen. Fritz Sprengart berichtet.
Deutlich entspannter als zuletzt haben die Angeklagten heute den Gerichtssaal betreten. Durch ihr Geständnis konnten sie mit milden Urteilen rechnen. Ein Wachmann, der in 2 Fällen Flüchtlinge geschlagen hat, wurde zu 1 Jahr auf Bewährung verurteilt. Eine weitere Wachfrau und ein Sozialbetreuer wurden zu Geldstrafen verurteilt. Gerichtssprecher Sebastian Merck erklärt, warum.
Ein tragender Strafmilderungspunkt war hier natürlich das Geständnis von den Angeklagten. Sie haben Reue gezeigt. Sie sind auch jetzt schon zum Teil in ihrem Leben beeinträchtigt durch die langen Ermittlungszeiten. Eine Wachdienstmitarbeiterin hat ihren Beruf jetzt verloren. Sie sind im sozialen Bereich geschmäht worden.
Die Staatsanwaltschaft hatte zum Teil deutlich härtere Strafen gefordert. Das Gericht ist dem nicht gefolgt. Entsprechend zufrieden ist der Verteidiger Klaus Söpke.
Das Urteil entspricht der Absprache, die vor dem Verfahren zwischen Staatsanwaltschaft, mir als Verteidiger und der Kammer abgesprochen wurde. Mein Mandant ist mit der Strafe einverstanden, akzeptiert die auch, weil er weiß, dass er Unrecht begangen hat. Wir haben versucht, den Gesamtkontext darzustellen. Die schwierigen, möglicherweise auch Katastrophenverhältnisse dort, die Kammer hat dem Rechnung getragen, indem es eben unter der Forderung der Staatsanwaltschaft verblieben ist.
Ein Wachmann hatte in den vergangenen Verhandlungstagen ausgesagt, er habe die Polizei damals umfassend über die Misshandlungen informiert. Die hätte sich dafür aber nicht interessiert. Die Staatsanwaltschaft will vorerst aber trotzdem kein Verfahren gegen beteiligte Polizisten einleiten. Der Verteidiger Klaus Söpke kritisiert das.
Ich kann nur aus dem, was ich in den Verhandlungstagen gesehen habe, den Schluss ziehen, dass bekannt war, dass es diese Problemzimmer gibt, die von innen nicht zu öffnen waren. Deshalb auch die Freiheitsberaubung. Dass die Polizeibeamten sehr wohl Kenntnis davon hatten und deswegen auch die Möglichkeit für diese Bestand dort einzuschreiten.
Das Verfahren gegen die verbliebenen 25 Angeklagten geht am Mittwoch weiter. Ein Urteil in diesem Prozess wird in etwa 6 Monaten erwartet.
Ein Beitrag von Fritz Sprengart war das. Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.